Nach Debattendebakel in den USA, pures Entsetzen bei den Demokraten. Wird Biden ausgetauscht? Kommt globaler digitaler Impfpass? Bei Auf 1 warnen Fachleute. Künftig heißt es, kein Konto, arbeiten, einkaufen ohne Impfung. Und jetzt auch Hessen betroffen. Auf 1 kennt neue Details zur Zusammenarbeit von ARD und Geheimdienst. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten Auf 1. Verwirrt, alt und gebrechlich, so wirkte der amtierende US-Präsident Joe Biden in der ersten TV-Debatte mit seinem Vorgänger Donald J. Trump. Die nahezu übereinstimmende Bewertung der Beobachter lautet, Bidens unentschlossener Auftritt lasse immer mehr Anhänger des demokratischen Lagers daran zweifeln, dass er weitere 4 Jahre Präsident der Vereinigten Staaten sein kann. Der Auftritt führte auch zu erneuten Gerüchten. Die Demokraten könnten Biden als Kandidat doch noch ersetzen, etwa durch Michelle Obama. Denn die offizielle Nominierung durch einen Parteitag steht noch bevor. Möglich wäre auch, dass die Partei offiziell an Biden festhält und ihn im Falle eines Sieges zum Rücktritt drängt. Bislang liegen die Demokraten in Umfragen jedoch deutlich hinter den Republikanern um Trump. Vicky Richter in den USA hat die Debatte für Auf 1 verfolgt und gleichzeitig auch den alternativen Stream des libertären Kandidaten Robert F. Kennedy Jr.
Kennedy, der ungehörte Rationalist der US-Präsidentschaftsdebatte 2024. Donnerstagabend eine historische Debatte im CNN-Studio in Atlanta. Präsident Joe Biden und der ehemalige Präsident Donald Trump stehen sich erneut gegenüber. Die Stimmung ist aufgeladen, die Argumente hitzig. Aber ein Name schwebt metaphorisch über dem Podium. Robert F. Kennedy Jr., der Kandidat, der nicht dabei sein durfte. Seine virtuelle Gegenveranstaltung The Real Debate sammelte über 6 Millionen Aufrufe, mehr als doppelt so viele wie alle Streams der großen Medienanstalten zusammen. Kennedy, ein Kandidat, der für viele als Stimme der Vernunft galt, wurde aufgrund von Regelungen und technischen Qualifikationskriterien von der Debatte ausgeschlossen. Diese Vorschriften, die viele als überholt kritisieren, verhinderten, dass seine direkten und oft als vernünftig empfundenen Lösungen ein breites Publikum erreichen. In seiner eigenen Übertragung kritisierte Kennedy sowohl Biden als auch Trump für deren Umgang mit nationalen Schulden und der Covid-19-Pandemie. Er präsentierte sich als Alternative zu dem, was er als duopolitisches System der beiden großen Parteien beschreibt, das nach seiner Ansicht nicht die Interessen des amerikanischen Volkes vertritt. Seine Rhetorik, unbelastet von der Bürde der großen Parteilinien, sprach von einer dringenden Notwendigkeit der Veränderung. Kennedys Abschlussplädoyer in seinem virtuellen Format war kraftvoll und visionär. Er sprach von einer moralischen Schlacht um die Seele unserer Nation, in der er plant, Transparenz und Ehrlichkeit in das Zentrum seiner Präsidentschaft zu stellen. Er kritisierte die beiden Hauptkandidaten dafür, dass sie weiteren Probleme wie die steigende nationale Verschuldung und die politische Spaltung Amerikas ignorieren. Währenddessen wurde die CNN-Debatte oft zu einer Auseinandersetzung über vergangene Leistungen und Fehlschläge, wobei die drängenden Fragen der Gegenwart und Zukunft, so wie sie Kennedy ansprach, nur am Rande behandelt wurden. Die erste Debatte erfüllte viele Demokraten den ersehnten Wunsch, einen Grund zu finden, Biden durch frische Gesichter wie Michelle Obama oder Hillary Clinton zu ersetzen, während Trump sich trotz mangelnder Vorbereitung wacker schlug. Doch das Fehlen Kennedys auf der Bühne hinterließ eine spürbare Lücke in einer Diskussion, die mehr denn je einen rationalen und unabhängigen Standpunkt benötigt hat. Die Ereignisse legen nahe, dass sowohl die Demokraten als auch die Republikaner möglicherweise mehr fürchten als nur Kennedys souveränen Auftritt. Sie fürchten die Wahrheit, die er spricht, und die mögliche Erneuerung, die er in das politische System bringen könnte.
Nun kommt er auch in Österreich, der digitale Impfpass. Und damit haben staatliche Behörden Zugriff auf die Gesundheitsdaten der Bürger. Denn die sensiblen Informationen gehen direkt an das Gesundheitsministerium, die Landesregierungen, die Sozialversicherung und viele weitere Behörden. Aber auch an Apotheken. Doch damit nicht genug. Auch die EU und die WHO erhalten Zugriff, wie der Arzt und Universitätsdozent Dr. Hannes Strasser exklusiv gegenüber Auf 1 sagte. Entsprechende Abkommen mit der Weltgesundheitsorganisation gäbe es bereits. Und damit stehe einem weltweiten digitalen Impfpass nichts im Wege. Dr. Ryan Cole äußerte kürzlich in einem Exklusivinterview gegenüber auf 1 mit der weltweiten Gleichschaltung solle die zentrale Kontrolle über sämtliche Lebensaspekte der Menschen erzwungen werden. Dazu Dr. Strasser gegenüber unserem Sender: Wer keine Impfung hat, kann nicht mehr arbeiten, einkaufen, reisen. Ihm könnte sogar das Konto gesperrt werden, in Kombination mit dem bald eingeführten digitalen Geld. Die ärztliche Schweigepflicht über die hochsensiblen Gesundheitsdaten sei damit abgeschafft, aber auch die Daten des Gesundheitspersonals würden nun vollständig offenliegen. Denn die Landesregierungen haben die oberste Aufsicht über alle Krankenhäuser und niedergelassenen Ärzte. Auch Professor Andreas Sönnigsen warnt vor den Folgen der Neuregelung. Exklusiv gegenüber auf 1 sagte er: Der Zweck des digitalen Impfpasses ist die Überwachung einzelner Menschen. Doch die digitalen Kontrollinstrumente seien nun weitaus umfassender als bei Corona. Für Dr. Strasser ist es nur eine Frage der Zeit, bis die WHO wieder experimentelle Injektionen vorschreibt, wie etwa im Zuge der aktuell propagierten Vogelgrippe. Krisenstimmung bei Österreichs Grünen. Erst die massive Niederlage bei der EU-Wahl und nun fordert die frühere Vorsitzende Madeleine Petrovic ihre ehemalige Partei heraus mit einer nach ihr selbst benannten Liste. Zu deren Forderungen gehört auch eine Rückkehr zu Meinungsfreiheit und einem Journalismus, der diesen Namen verdient. Am Donnerstag trat Petrovic in Linz vor die Presse.
Die Grünen rund um Werner Kogler, Leonore Gewessler und Sigi Maurer müssen nun wohl zittern. Ähnlich wie damals, als die Liste Pilz unter Peter Pilz entstand und die Grünen aus dem Parlament verdrängte, könnten viele Grüne das neue Angebot als Rettung vor dem aktuellen Chaos sehen. Bei der Pressekonferenz in Linz standen neben den Kernthemen Frieden, Neutralität und Sicherheit vor allem Bürgerbeteiligung und die Zukunft der Medien im Fokus.
Wenn jemand eine andere Meinung hat und dann heißt es, das ist ein Leugner oder da sind wir schon sehr nah bei den Ketzern und das denke ich mir, ich dachte, die Inquisition sollte es nicht mehr geben.
Mit ihrer neuen Liste wolle Petrovic verhindern,
dass je wieder Menschen dafür bestraft werden, dass sie im Rahmen natürlich der Freiheiten anderer, im Rahmen der Gesetze ihre Meinung äußern.
Und gerade jetzt, wo einer der mutigsten Journalisten unserer Zeit, würde ich jetzt sagen, Julian Assange, das Gefängnis verlassen konnte, ist ein guter Zeitpunkt, um an die Wichtigkeit und Dringlichkeit von investigativem Journalismus zu erinnern. Ja, wir brauchen neue Maßstäbe für Transparenz, Verantwortlichkeit und den Schutz von Informationsquellen.
Auch die umstrittene ORF-Haushaltsabgabe war Thema bei der Pressekonferenz, die laut Petrovic noch lange nicht vom Tisch ist.
Zur Finanzierung jetzt, zu diesem merkwürdigen Konstrukt. Also da laufen jetzt so viele Klagen. Deswegen glaube ich, da ist sicher noch nicht das letzte Wort gesprochen, rechtlich. Das kann so nicht bleiben.
Die neue Liste Petrovic plant jetzt, alle Bundesländer zu bereisen, um Diskussionsrunden mit den Bürgern abzuhalten. Die Nationalratswahl findet übrigens am 29. September statt.
Der Skandal über eine Zusammenarbeit von ARD-Sendern und dem Inlandsgeheimdienst weitet sich aus. Nun wurde bekannt, auch Redakteure des Hessischen Rundfunks trafen sich offenbar mit Agenten des Verfassungsschutzes. Die Gespräche fanden wohl in vertraulicher Atmosphäre statt. Das Innenministerium in Wiesbaden wollte dies nicht ausdrücklich bestätigen, räumte jedoch ein, in welchen Zeiträumen es jeweils keine Hintergrundgespräche zwischen dem aus Zwangsgebühren finanzierten Sender und dem Nachrichtendienst gab, nämlich im Jahr 2023 und in der Zeit vor der Landtagswahl. Das bedeutet, in den übrigen Zeiten hat es offenbar derartige Treffen gegeben. Die Öffentlichkeit wurde darüber nicht informiert und das wird auch so bleiben, denn die Treffen seien nicht protokolliert worden. Die Thüringer Landesregierung bereitet offenbar konkret den Notbetrieb der Radioprogramme in Kriegsfall vor. Diese brisante Information fand auf 1 in einer Stellungnahme von Innenminister Georg Mayer. Demnach sei die Landesregierung, Zitat, im letzten Jahr im Austausch mit verantwortlichen Akteuren für Hörfunksender und Radiofrequenzen, um bei Ausfall der regulären Verbindungen vorbereitet zu sein. In diesem Zusammenhang sprach der SPD-Politiker auch vom Verteidigungsfall. Namentlich nannte Mayer dabei den gebührenfinanzierten Mitteldeutschen Rundfunk. Einzelheiten teilte er nicht mit. Mit Kritik können Vertreter der zwangsgebührenfinanzierten Rundfunkanstalten offenbar nur schwer umgehen. Diesen Eindruck konnte man jedenfalls bei einem Prozess in der vergangenen Woche in Berlin bekommen. Geklagt hatte Olaf Sundermeier, der in der ARD gerne als Experte für Rechtsextremismus auftritt. Auf der anderen Seite stand der Aktivist Bernd Pachal. Doch eigentlich wirkte das Verfahren eher wie der Staat gegen die Opposition.
Dieses Bild erregte den Zorn des Olaf Sundermeier. Gezeigt hatte es Bernd Pachal hier vor dem Funkhaus des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Doch anscheinend sei er nicht nur persönlich beleidigt worden, so die Argumentation des Mannes, der sich als Journalist bezeichnet, sondern quasi eine Institution der Macht. Denn der RBB sei eine Behörde. Eine Äußerung, die bei Prozessbeobachtern für Empörung sorgte.
Und in diesem Zuge ist mir eine sehr komische Äußerung, dass Herr Sundermeier das aufgefallen. Und zwar hat er dann auch den RBB als eine Behörde bezeichnet und hatte den Eindruck, dass Herr Sundermeier hier nur sich versucht darzustellen und eine nicht um die Beleidigung mehr ging, sondern es nur noch für ihn darum ging, in seine Behörde, den RBB, zu repräsentieren und jede Art von Kritik daran zu unterdrücken. Wenn man dann hört, dass die Mitarbeiter sich als Behörde empfinden, ist die Frage, wem dienen sie denn?
Eine Frage, die sich die Zuschauer der ARD regelmäßig selbst beantworten können. Dass die Behörde öffentlich-rechtlicher Rundfunk nicht kritisiert werden darf, ist durchaus eine Aussage mit Nebengeschmack. Denn folgt man Pachals als Anwalt, geht es in diesem Prozess auch um die Verfassung.
Im Blick zu nehmen ist, dass auch mein Mandant Grundrechte hat, wie zum Beispiel die Meinungsfreiheit aus Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz, entfernte auch noch die Versammlungsfreiheit aus Artikel 8. Sodass letzten Endes die Rechte des Herrn Sundermeier und die Rechte meines Mandanten auf Meinungsfreiheit gegeneinander abgewogen werden müssen. Und da bleibe ich, wie gesagt, ganz stur bei meinem Standpunkt, dass der Schwerpunkt auf der Meinungsäußerung liegt.
Wie Olaf Sundermeier zur Meinungsfreiheit steht, ließ sich leider nicht ermitteln. Gegenüber auf 1 wollte sich der schwer beleidigte Kläger erkennbar nicht äußern. Bernd Pachal kann die ganze Aufregung übrigens nicht verstehen.
Ich habe den Mann nicht beleidigen wollen. Wenn er sich beleidigt fühlt, ist das seine Sache. Das tut mir dann auch sehr leid. Ich habe es nicht gewollt, dass er sich beleidigt fühlt. Ich habe mich bei ihm entschuldigt über meinen Anwalt.
Aber einfach so entschuldigen ist sicher viel zu wenig, wenn man eine Institution des Staates kritisiert.
Bei den zwangsgebührenfinanzierten Sendern können Sie solche Informationen nicht finden. Und deshalb auf 1 weiterhin mit einer Spende unterstützen. Am Ende ging es ganz schnell. Bereits heute Freitag wurde ein mutmaßlicher Linksterrorist von Deutschland an Ungarn ausgeliefert. Erst am Donnerstagabend hatte das Kammergericht Berlin entsprechenden Forderungen der Budapester Behörden stattgegeben. Der 23-jährige Verdächtige soll im Februar 2023 an Überfällen auf Teilnehmer eines rechten Gedenkmarsches beteiligt gewesen sein. Bei dem Mann handelt es sich nach Angaben eines zur Antifa gehörenden Solidaritätskomitees um Maya T., der sich als sogenannte non-binäre Person bezeichnet. Er saß bislang in Dresden in Untersuchungshaft. Um die Auslieferung könnte es ein Tauziehen hinter den Kulissen der Justiz gegeben haben, denn noch am Freitagvormittag untersagte das Bundesverfassungsgericht die Überstellung des deutschen Staatsbürgers an Ungarn. T. war zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits an die Polizei in Budapest übergeben worden. Er ist der neue starke Mann der Europäischen Union neben Ursula von der Leyen, Ratspräsident Antonio Costa. Von 2015 bis April diesen Jahres Ministerpräsident von Portugal. Auf 1 hat recherchiert und ist auf einen Abgrund an Korruption gestoßen. Bereits im November 2023 musste Costa sein Amt aufgeben. Seine Regierung, aber wohl nicht er selbst, war in einen Skandal um mögliche Bestechung und Vorteilsnahme in der Wasserstoff- und Lithiumindustrie verwickelt gewesen. Also ausgerechnet die für die Energiewende benötigten grünen Schlüsseltechnologien. Mehrere Räumlichkeiten Costas wurden durchsucht, wobei sich im Büro seines Stabschefs 75.800 Euro in bar befanden. Die Ermittlungen dauern an. Dieser Vorfall war aber nur die Spitze des Eisbergs. Ab dem Jahr 2022 hatte Costa es geschafft, in nur 16 Monaten 13 Minister durch Rücktritte zu verlieren. Als beispielhaft gilt das sogenannte Family Gate, bei dem herauskam, dass zahlreiche Regierungsmitglieder untereinander verwandt waren. Der Sohn indischer Einwanderer ist übrigens auch für die mitunter liberalste Einwanderungspolitik Europas bekannt. Das beschlossene Ausländerwahlrecht im Schweizer Kanton Basel kann durch eine Volksabstimmung doch noch verhindert werden. Davon zeigt sich deren Abgeordneter Eric Weber gegenüber auf 1 überzeugt. Er reagierte damit auf einen Beschluss des Grossen Rates, also des Kantonsparlaments. Demnach erhalten Ausländer mit einer Niederlassungsbewilligung künftig nach 5 Jahren das aktive Wahlrecht. Wörtlich sagte Weber:
Die Linke versucht, das Volk zu bevormunden. Das Wahlrecht muss Staatsbürgerschaft bleiben. Und das Volk wird der Linken und den Grünen bei der Volksabstimmung im November 2024 eine Abfuhr erteilen. Schon 2-mal wurde das Wahlrecht für Ausländer abgestimmt. Es wurde 2-mal abgewählt und nicht bestätigt. Es ist einfach so, die Linke möchte das Volk austauschen, aber die Volksabstimmung wird was anderes ergeben.
Gegen das kantonale Ausländerrecht stimmten die bürgerlichen Fraktionen SVP, FDP und LDP, während SP, Grüne und Grünliberale dafür waren. Da diese Entscheidung eine Änderung der Kantonsverfassung erforderlich macht, ist eine Volksabstimmung vorgeschrieben. Dieses Urteil kann für Thüringens Landesregierung Folgen haben. Denn die Ausgangssperren für Ungeimpfte in der Corona-Zeit waren nach Ansicht des Verfassungsgerichts illegal. Nun fordert die Opposition Konsequenzen, etwa die Landtagsabgeordnete Ute Bergner von den Bürgern für Thüringen. Gegenüber auf 1 sagte sie, es brauche zum Beispiel ein Bußgeld für die Verantwortlichen oder lebenslanges Verbot, politische Verantwortung zu tragen, wie parlamentarische Arbeit oder leitende Positionen im Ministerium. Gegen die Ausgangssperre geklagt hatte die AfD. Deren innenpolitischer Sprecher Ringo Mühlmann kündigte in einer Presseerklärung einen Corona-Untersuchungsausschuss nach der kommenden Landtagswahl an. Eine direkte Stellungnahme gegenüber unserem Sender wollte die Fraktion nicht abgeben. Ebenfalls unklar bleiben die Folgen des Urteils für die Betroffenen der Ausgangssperre. Auf 1 wollte vom Justizministerium in Erfurt wissen, ob etwa Bußgelder zurückerstattet werden. Eine Antwort erhielten wir nicht. Verfügt Ursula von der Leyen schon bald über eine eigene Luftwaffe? Mehr zu diesem Thema erfahren Sie in unserem heutigen Meldungstelegramm.
Gestern ist in Deutschland das neue Einbürgerungsgesetz der Ampelregierung in Kraft getreten. Damit werden doppelte Staatsbürgerschaften ausnahmslos erlaubt. Außerdem wird Ausländern nach 5 Jahren Aufenthalt in der Bundesrepublik die Möglichkeit eingeräumt, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erlangen. Bei sogenannten besonderen Integrationsleistungen soll die Frist sogar nur 3 Jahre betragen. Das Gesetz tritt rückwirkend in Kraft. Dadurch haben auf einen Schlag rund 3,4 Millionen Ausländer einen Anspruch auf den deutschen Pass. Der deutsche Bundesagrarminister Cem Özdemir hat sich dafür ausgesprochen, Fleischprodukte stärker zu besteuern. Konkret könne er sich vorstellen, die Mehrwertsteuer auf Fleisch um 2 oder 3 Prozentpunkte zu erhöhen, sagte Özdemir gestern beim Deutschen Bauerntag in Cottbus. Er griff damit einen Vorschlag des Bauernpräsidenten Joachim Ruckwied auf. Wörtlich bezeichnete der Grünpolitiker Ruckwieds Idee als einen klugen Vorschlag. Nordkorea plant offenbar an der Seite Russlands Truppen in die Ukraine zu schicken. Nach Angaben südkoreanischer Medien soll es sich bei den Einheiten um Bau- und Ingenieurssoldaten handeln. Ähnliche Verbände sind bereits in China aktiv, wo sie Tätigkeiten gewöhnlicher Bauarbeiter übernehmen. Die Regierung von Kim Jong-un erwirtschaftet so Devisen für den eigenen Haushalt. Die USA befürchten jedoch, dass Pyongyang auch Kampftruppen in den Karpatenstaat entsenden könnte. Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant hat mit einem direkten Militäreinsatz im Libanon gedroht. Bei einem Besuch in Washington sagte er wörtlich, die Hezbollah wisse sehr gut, dass Israel den Libanon in die Steinzeit zurückversetzen könne. Israel hat in den letzten Wochen bereits Luftangriffe gegen Stellungen der Hezbollah im Südlibanon geflogen. Diese wiederum startet regelmäßig Raketenangriffe auf israelisches Gebiet. Die EU-Kommission möchte ein gemeinsames Schuldenprogramm einführen, um damit die Rüstungspolitik zu finanzieren. Der Vorstoß wird vor allem von Frankreich, Griechenland und Polen unterstützt, die mit dem Geld eine gemeinsame europäische Luftwaffe aufbauen wollen. Die sogenannten Nettogeberstaaten wie Deutschland und die Niederlande, die traditionell mehr Geld an die EU abführen, als sie von ihr erhalten, stehen dem Vorschlag kritisch gegenüber.
Ein Wähler für zwei Parteien. So stellen sich die Freien Sachsen das Ergebnis der Landtagswahl im Freistaat vor. Denn für ihre erstmalige Kandidatur setzten die Freien Sachsen nach eigenen Angaben auf eine sogenannte Zweitstimmenkampagne. Das heißt, ihre Anhänger sollen auch den Direktkandidaten der AfD zu Mandaten verhelfen. Die neue Partei will damit erkennbar dem Vorwurf vorbeugen, sie habe eine AfD-geführte Landesregierung verhindert. Ziel sei, durch neue politische Mehrheiten den echten Politikwechsel im Freistaat zu vollziehen, heißt es in einer Erklärung. Außerdem sehe man sich als Korrektiv für die derzeitige Annäherung der AfD an die Altparteien. Gerade in Sachsen sind viele patriotische Akteure vom Kuschelkurs der dortigen Alternative enttäuscht und sehen in den Freien Sachsen ein notwendiges Regulativ. Wie sich die größte deutsche Oppositionspartei inhaltlich ausrichtet, wird sich dabei am kommenden Wochenende auf dem Bundesparteitag in Essen entscheiden. Der Multimilliardär Bill Gates hat offenbar eine neue Geschäftsidee entdeckt. Kleine modulare Atomkraftwerke der neuen Generation, auch SMR genannt. Vorsorglich hat er dafür bereits 2008 seine Firma TerraPower gegründet und Fördergelder in Milliardenhöhe erhalten. Kürzlich wurde der Spatenstich für ein Pilotprojekt gemeinsam mit dem US-Energieministerium gesetzt. Auch die EU liebäugelt mit solchen Anlagen. Im grünen Deal von Brüssel werden sie als Option zur Erzeugung sauberer Energie gepriesen. In Rumänien soll bald ein Prototyp entstehen. Auf 1-Redakteurin Cornelia Kirchweger hat dazu spannende Details.
Bill Gates hat in den USA gerade mit dem Bau eines solchen kleinen Atomkraftwerks begonnen. Die dazugehörige Firma TerraPower hat er schon 2008 gegründet. Damals waren ja Klimawandel und CO2 offiziell noch kein Thema. Ist Bill Gates ein Hellseher?
Er ist vielmehr ein guter Geschäftsmann. Er weiß, wie man Geld macht. Und das Thema Klimawandel ist ja schon lange in der Pipeline. Das ist ja nicht, ist zwar jetzt erst aufgepoppt in den letzten Jahren, aber wurde lange Zeit vorbereitet. Bill Gates weiß das, wusste das, hat diese TerraPower gegründet und hat dann das Ganze, die Technologie gemeinsam mit dem US-Energieministerium und mit einer Großforschungseinrichtung in Los Alamos entwickelt, mit viel Geld der Steuerzahler, der amerikanischen Steuerzahler. Schon damals war die Rede von sauberer Energie. Allein im Oktober 20 hat das Energieministerium bis zu 4 Milliarden US-Dollar für die nächsten 5 bis 7 Jahre zugesagt. Es geht hier um Anlagen, die die Kühlung mit Natrium betreiben, funktioniert aber nach dem Prinzip der Kernspaltung. Und es ist eine typische Private-Public Partnership, das heißt, Bill Gates ist der private Unternehmer und der Staat schießt zu. Man kann sich hier auch so von Staatsseite sehr guter demokratischen Kontrolle entziehen, weil das schiebe ich dann halt zu dem privaten Unternehmer hinüber. Und es ist das erste Mal seit 40 Jahren, dass ein US-Privatunternehmen kommerziell Anlagen baut zur Atomstromerzeugung.
Das heißt, es ist in erster Linie einmal ein sehr gutes Geschäft.
Absolut.
Kann man sagen. Wo in den USA wird denn dieser Mini-Reaktor gebaut? Und wie man hört, wird dieses Konzept sowohl von den Demokraten als auch von den Republikanern gut geheißen. Warum?
Es entsteht in Wyoming, im Ort in Kemmerer. Und interessanterweise ist es ganz nahe bei einem Kohlekraftwerk, das heißt Norton, das soll 2026 eingestellt werden. Dort wird dieses kleine Mini-Kraftwerk gebaut.
Das vollständige Gespräch finden Sie auf www.auf1.tv. Kaum sollen die Temperaturen am Wochenende wieder die 33 Grad erreichen, wird von den Systemmedien bis zu den Gesundheitsministerien, zugespitzt formuliert, wieder vor der Verdunstung der Menschheit gewarnt. Ein Blick in die Vergangenheit macht dagegen rasch deutlich, zu keinem Zeitpunkt der Erdgeschichte war die Zivilisation ernsthaft durch warme Temperaturen bedroht. Lehnen Sie sich also zurück und begegnen Sie dem Sommer so, wie Ihre Vorfahren es schon getan haben. Gehen Sie in den Schatten, trinken Sie kühle Getränke. Und wenn alle Stricke reißen, dann können Sie sich ja einen der sagenumwobenen Hitzeschutzräume ansehen. Ja, und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und ein erholsames sommerliches Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.